Der Nil, der längste Fluss der Welt, durchquert Ägypten. Ägypten ist auch die Heimat der großen Pyramiden von Gizeh, eines der 7 Weltwunder. In Jordanien liegt die majestätische antike Stadt Petra, eingebettet zwischen Wüstenschluchten und Bergen. Das beeindruckende Wasserleitungssystem und die in den Fels gehauene nabatäische Architektur ziehen jährlich Millionen von Touristen an. Das Tote Meer ist der tiefste Punkt der Erde, 420 Meter unter dem Meeresspiegel. Es liegt zwischen Jordanien und Israel. Israel beherbergt eine der umkämpftesten Städte der Welt, die heilige Stadt Jerusalem. Die Konflikte eskalieren und die Situation spitzt sich immer mehr zu. Jerusalem besitzt auch eine immense religiöse, historische und kulturelle Bedeutung für die 3 großen monotheistischen Religionen: Islam, Judentum und Christentum. Ägypten, Jordanien und Israel teilen eine besondere Verbindung als die Länder, in denen Moses lebte und wo der Exodus stattfand. Es ist mir eine Freude, Alaikum Salam zu meinen muslimischen Freunden, Shalom zu meinen jüdischen Freunden und Hallo zu meinen christlichen Freunden zu sagen. Aber wenn du keiner dieser Religionen angehörst, habe ich eine ganz besondere Begrüßung für dich. Der Prophet Mose spricht von einer Zeit, in der es nur eine Sprache gab. Das hier ist interessant. Sie entdeckten eine Tontafel, genannt das goldene Zeitalter von Sumer, die das bestätigt. Paris Haruni bewies wissenschaftlich, dass die armenische Sprache die älteste Sprache der Welt ist und alle anderen Sprachen haben ihren Ursprung im Armenischen. Daher grüße ich dich mit dem armenischen Gruß, Zafut Danem. Es bedeutet, lass mich deinen Schmerz teilen. Mein Name ist François Duplessis. Nach dem Abschluss meines formalen Studiums in Archäologie hatte ich das Privileg, in diesem Fachgebiet für die letzten 40 Jahre zu arbeiten. Während dieser Zeit habe ich mich in den Nahen Osten verliebt, der es mir ermöglichte, die Geheimnisse der Vergangenheit zu entschlüsseln. Auch die Geheimnisse meiner persönlichen Fragen zu Religion sowie Kultur. Die Archäologie bestätigt weiterhin viele der Quellen, die wir als Grundlage unserer Religionen verwenden. Ob Muslim, Jude oder Christ, die Archäologie spielte und spielt immer noch eine Rolle in der Entwicklung ihrer Religion und Kultur. Zum Beispiel Okyrrhynchus, Ausgrabungen dort von antiker Literatur und den Schriftrollen vom Toten Meer. Im Moment recherchiere ich in der Archäologie, um ein weiteres Geheimnis zu entschlüsseln. Ich möchte die Geschichte von Mose studieren, zwecks einer weiteren persönlichen Frage. Am Ende seines Lebens sprach der Prophet Mose von einem anderen Propheten, der kommen würde. Nun, es gibt viel Debatte über diesen Text, den wir in der Tora finden können. Ein antiker Text, der von Muslimen, Juden und Christen hochgeschätzt wird. Es gibt viele Meinungen darüber, wer dieser Mysteriumsprophet ist. Viele Gelehrte, Historiker und Philosophen versuchten, dieses Geheimnis zu entschlüsseln mit mündlichen und schriftlichen Erzählungen. Aber ich will diesen Text untersuchen für mich, um die kleineren Details zu betrachten und eine überzeugendere Antwort zu finden. Welche Antwort kann die Archäologie uns bieten? Ich lade dich ein, mich auf meiner Reise zu begleiten und dieses Geheimnis zu entschlüsseln. Möge der Allmächtige uns leiten. Aber bevor wir einsteigen in unser Flugzeug oder Allrad, sollen wir unseren Schlüsseltext unter die Lupe nehmen und näher betrachten für potenzielle Hinweise, die uns auf unserer Reise helfen werden. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken. Erster Hinweis, er muss ein Prophet sein. Zweiter Hinweis, einen Propheten wie mich, so wie Mose. Wir wissen, dass Mose die Bücher Mose geschrieben hat. Es ist also logisch, dass sich das mich auf Mose bezieht. Aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Also kommt er aus den Nachkommen von Abraham. Und dann finden wir auch einen Befehl von Mose, dass sie auf ihn hören müssen. Also wir wissen, der Text bezieht sich auf einen Propheten. Und gemäß der Definition eines Propheten offenbart er den Willen Gottes. Manchmal enthüllt er die Zukunft und einige von ihnen vollbringen sogar Wunder. Alles durch die Macht des Allmächtigen. Er wird ein Nachkomme Abrahams sein und sie müssen auf ihn hören. Diese Hinweise sind leicht zu verstehen und zu identifizieren. Aber was bedeutet es, so zu sein wie Mose? Ich denke, dieser Hinweis könnte der Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels sein. Also lass uns das Leben von Mose studieren. Und hoffentlich wird dies den geheimnisvollen Propheten und seine Identität erhellen. Also lasst uns anfangen bei seiner Geburt bis zu seinem Tod. Hier in der Pharaonic Village in Kairo können wir eine Nachbildung des Lebens im alten Ägypten sehen. Hier begann die Geschichte von Mose. Es war im Jahr 1530 vor Christus. Pharao Thutmosis I. regierte Ägypten. Aus Angst vor der Stärke und der Anzahl der Hebräer befahl er die Tötung aller neugeborenen hebräischen Jungen. Jochebed, die Mutter von Mose, versteckte ihn schnell in einem Korb und legte ihn zwischen die Schilfrohre im Nil, in der Hoffnung, dass sein Leben gerettet würde. Der Pharao hatte 3 Töchter, von denen eine Hatschepsut hieß. Eines Morgens, als sie zum Nil kam, bemerkte sie einen kleinen geflochtenen Korb im Fluss treiben. Sie schickte schnell eine ihrer Dienerinnen, um den Inhalt zu überprüfen. Und siehe da, ein kleiner hebräischer Junge war darin. Aber sie hatte ein Problem, weil ihr Vater sagte, alle hebräischen Jungen sollten sterben. Was sollen wir tun? Den Kleinen töten? Aber Gott hatte einen Plan für Moses Leben. Er hat auch einen Plan für dein Leben. Hatschepsut sah dieses kleine Baby und verliebte sich in den schönsten hebräischen Jungen. Aus den Schilfrohren beobachtete Moses ältere Schwester Miriam die Szene, die sich vor ihr abspielte. Sie näherte sich schnell Hatshepsut und bot ihre Hilfe an, um eine Amme zu finden, die den kleinen Jungen stillen könnte. So geschah es, dass Mose 12 Jahre lang von seiner leiblichen Mutter Jochebed aufgezogen wurde. So wie von Abraham in Haran prophezeit wurde, würde die Befreiung seiner Nachkommen der Israeliten stattfinden nach 430 Jahren der Unterdrückung. Und wir werden später sehen, wie genau sich diese Prophezeiung erfüllt. Der Allmächtige hielt sein Versprechen durch die Geburt von Mose, der sie schließlich erlöste aus ihrer Knechtschaft. Weißt du, so wie es in unserem Text heißt, der Herr, dein Gott, wird einen Propheten erwecken wie mich, wie Mose. Also, könnte es eine Ähnlichkeit geben zwischen der Geburt von Mose und der Geburt des mysteriösen Propheten? Wird der mysteriöse Prophet auch in einer Zeit der Unterdrückung geboren? Wir sind hier am Karnak-Tempel, wo wir die Obelisken von Thutmosis und seiner Tochter Hatschepsut sehen können. Dies beweist, dass der Karnak-Tempel die Heimat des Pharaos und seiner Familie war. Archäologen entdeckten den Namen der alten Universität, die Mose besuchte. Sie heißt die Kap, K-A-P, und befindet sich genau hier. Mose wurde höchstwahrscheinlich hierher gebracht, nachdem er 12 Jahre bei seiner leiblichen Mutter verbracht hatte. Hatschepsut wurde seine neue Mutter. Vom Sohn einer Dienerin zum Sohn des Pharaos wurde Mose in aller Weisheit Ägyptens unterrichtet, was ihn dazu befähigen würde, der neue Pharao zu werden. Der unterhaltsame Teil seiner Ausbildung muss das Reisen gewesen sein. Hier sind einige der erstaunlichen Orte, die er mit Hatshepsut besucht hat. Einer dieser Orte ist Serabit el-Kadim, eine antike Bergbaustätte von großer Bedeutung. Es ist einer von nur zwei bekannten Orten, an denen die proto-sinaitische Schrift entdeckt wurde. Dieses antike Schriftsystem der mittleren Bronzezeit wurde höchstwahrscheinlich von den Bergleuten entwickelt, die hier arbeiteten. Die Hieroglyphen auf diesen Ruinen enthüllten, dass Hatshepsut hier gebaut hat. Nun, laut den Quellen begleitete Mose normalerweise Hatshepsut. Und ich bin sicher, er war hier. Und er betrachtete dieses neue Alphabet. Also hier erwarb er nun sein Wissen über eine sehr frühe proto-sinaitische Schrift, die verwandt ist mit der hebräischen Schrift. Später in seinem Leben nutzte Moses sein Verständnis dieses Schriftsystems, um das Buch 1. Mose zu schreiben. Ohne diesen Ort wären dieses Buch und andere Bücher möglicherweise nie geschrieben worden. Viele Gelehrte, durch das Lesen seiner Schriften, würden zustimmen, dass er einer der brillantesten Historiker, Dichter, Philosophen, Gesetzgeber und Generäle aller Zeiten war. Er war offensichtlich gut ausgebildet in Ägypten, aber leider gab es auch eine Kehrseite seiner Bildung. Seine Mutter lehrte ihn, dass es nur einen Gott gibt, den Schöpfer Gott, und führte ihn damit ein in den Monotheismus. Und hier findet er sich im Polytheismus. Der junge Moses musste über die vielen ägyptischen Götter lernen, die von einem Frosch bis zu einem Käfer, einer Kuh bis zu einem Stier und einem Vogel bis zu einer Schlange reichten. Er wurde ständig mit diesen Glaubensvorstellungen bombardiert. Weißt du, ich glaube, dass Moses in dieser Zeit erkannte, dass er kein Interesse daran hatte, der nächste Pharao zu werden. Als Tutmosis I, der Vater von Hatshepsut, starb, hatte Moses die Gelegenheit, der nächste Pharao zu werden. Er war ausgebildet für diese Position. Als Tutmosis II, Hatshepsuts Ehemann, nur nach 4 Jahren starb als Pharao, hatte Moses erneut die Gelegenheit, der nächste Pharao zu werden. Das kann nur eins bedeuten, dass er das größte Angebot der Antike wiederholt abgelehnt hat. Der renommierte Archäologe William Shea schreibt noch ausführlicher darüber. Ich frage mich, würde der mysteriöse Prophet auch Königreiche ablehnen? Im Alter von 40 Jahren verlor Moses allerdings das Recht, jemals wieder etwas mehr als ein Flüchtling zu werden. Er versuchte, die Beweise im Sand zu vergraben, aber ohne Erfolg. Er musste um sein Leben fliehen. Es ist einfacher, etwas zu lernen, als es wieder zu verlernen. Gott musste Mose in die Wüste bringen, um einige Dinge zu verlernen. Wenn du dich jetzt in einer Wüste befindest, lehrt Gott dir die wichtigste Lektion: Vertraue auf mich. Die Einsamkeit der Wüste wurde für Mose zur Universität, wo er die ägyptische Kultur und den ägyptischen Glauben verlernte. Er musste zu den Lehren seiner leiblichen Mutter zurückkehren und sich in einem neuen Fachgebiet weiterbilden. Das Fachgebiet von Demut, Geduld und Güte. Ich glaube, es war in dieser Zeit, dass Mose seine Reise begonnen hat als Prophet. Schließlich erreichte Mose den Berg Sinai. wo er mit einer wunderschönen Frau und zwei Kindern gesegnet wurde. In dieser Gegend lebte Mose 40 Jahre lang. Während dieser Zeit inspirierte ihn der Herr, das Buch 1. Mose zu schreiben. Im Alter von 80 Jahren wurde Mose vom Allmächtigen selbst berufen, das Mittel zur Rettung seines Volkes zu werden. Dies ist ein fantastischer Ort namens Santa Catarina am Fuße des Berges Sinai. Und dies soll angeblich der brennende Dornbusch gewesen sein, in dem der allmächtige Mose erschien und ihm befahl, nach Ägypten zurückzukehren, um Israel zu befreien. Der Allmächtige ernannte Aaron zu seinem Sprecher und gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Dies ist der Ort, der als Aphares bekannt ist. Er liegt im Wadi Tumilat. Zur Zeit von Mose wurde er das Land Goshen genannt. Professor Bitak hat die Städte von Aphares ausgegraben und bestätigt, dass sich hier die Festungsstadt des Pharao Thutmosis III befand. Daher wäre es logisch, dass dies einer der Hauptorte war, an dem die Israeliten versklavt wurden. Wir finden auch archäologische Beweise für diese Stadt bei Speos Artemidos, wo Hatschepsut darauf verweist. Mose kam hierher und ich denke, er begrüßte die Israeliten und sagte, Zavutanem, lasst mich euren Schmerz teilen. Dann verkündete er ihnen, das ist aufregend, der große Plan des Allmächtigen, sie zu befreien, aus der ägyptischen Knechtschaft zu erlösen. Die Ankunft in Aphares markierte den Beginn der größten Rettungsmission der Geschichte. Noch was. Der Allmächtige segnete Mose mit der Gabe, Wunder zu vollbringen, damit er die Israeliten von seiner Autorität als Prophet überzeugen konnte und der gesamten ägyptischen Nation zeigen konnte, dass sein Gott der einzig wahre Gott ist. Man könnte sagen, dass er ein Prophet der Wunder wurde. Wird der mysteriöse Prophet auch Wunder vollbringen? Schließlich kamen Mose und sein Bruder Aaron in Ägypten an. Mose verwandelte seinen Stab in eine Schlange und seine Hand wurde aussätzig und wieder normal. Durch diese von Gott gegebenen Wunder überzeugten sie die Israeliten von ihrer Autorität, sie zu befreien. Aber den Pharao zu überzeugen, erwies sich als unmöglich. Vielleicht hast du die traurige Geschichte gelesen, wie Pharao Thutmosis III. Wutentbrannt ihre Bitte ablehnte. Es gibt 61 Quellen, die uns diese Geschichte erzählen und bestätigen. 4 davon stellen die Folgen für Ägypten deutlich dar. Und die erste Plage kam. Erinnerst du dich, was das war? Der Nil verwandelte sich in Blut. Durch diese Plage entmachtete der Allmächtige Hapi, den ägyptischen Nilgott. Und dann die zweite Plage. Frösche. Noch einmal entmachtete der Allmächtige eine ägyptische Gottheit. Heket, die Froschgöttin. Dann kam die dritte Plage. Mücken kamen aus dem Staub der Erde. Und damit wurde die Autorität von Geb, dem Gott der Erde, zerstört. Also hier haben wir also einen Konflikt zwischen Monotheismus und Polytheismus. Ja, Gott wollte den Israeliten und Ägyptern die Wunder seines Charakters zeigen. Und dann kam die vierte Plage, Fliegen. Vielleicht siehst du die Netze um mich herum. Das ist schrecklich. Der Gott Khepri, oft als Skarabäus dargestellt, wurde zerstört. Mit der fünften Plage starb das gesamte ägyptische Vieh. Der Allmächtige zerstörte die Göttin Hathor, Göttin der Liebe und des Schutzes. Die sechste Plage war Beulen und Geschwüre. Die Göttin der magischen Heilung und des Schutzes Isis konnte den Ägyptern nicht helfen. Dann fielen Hagel und Feuer vom Himmel und so wurde Nut, die Göttin des Himmels, zerstört. Die achte Plage, Heuschrecken. Der Gott Osiris, verantwortlich für das Wachstum und die Erhaltung der Ernte, wurde machtlos. Und die neunte Plage war Dunkelheit. Wie wir hier sehen, Dunkelheit. Gott gab dem Pharao und seinem Volk Zeit zum Nachdenken, möglicherweise um die letzte Plage, den Tod der Erstgeborenen, zu verhindern. Doch der Pharao verhärtete sein Herz und schließlich hielt er die Leiche seines erstgeborenen Sohnes in seinen Armen. Und die gesamte ägyptische Nation trauerte. Erst nach dem Verlust seines erstgeborenen Sohnes ließ der Pharao die Israeliten ziehen. Wie traurig, wie tragisch. Aber dies markierte das Ende der 430-jährigen Versklavung, wie von Abraham prophezeit. Die Prophezeiung wurde taggenau erfüllt. Aber das war nicht das Ende dieses sturen Pharaos. Laut dem jüdischen Historiker Flavius Josephus erreichten die Israeliten nach 3 Tagen Reise das Rote Meer. Wir waren unterwegs von Afaris, Tell el-Maskuta, durch die Wüste und sind hier an einem Ort, wo Israel hinkam und nicht weiter konnte. Diese Bergkette blockierte ihre Flucht zu den Seiten. Das Rote Meer lag vor ihnen. Und von hinten stürmte der sture Pharao mit seiner mächtigen Armee heran, um sie zu vernichten. In diesem Moment zeigte der Allmächtige den Israeliten seine unglaubliche Macht, sie aus den Händen der Ägypter zu retten. Der Allmächtige befahl Mose, seinen Stab über das Rote Meer zu erheben. Dann blies ein starker Wind vom Allmächtigen selbst die Wasser auseinander und hinterließ einen trockenen Weg für die Israeliten. Der rachsüchtige Pharao und seine Armee wagten es, die Israeliten sogar durch das Rote Meer zu verfolgen. Gerade als der letzte Israelit das sichere Ufer erreichte, stürzte der Allmächtige die kolossalen Wasserwände auf die ägyptische Armee und ihren sturen Pharao. Nachdem sie ihre Siegeslieder an den Ufern des Roten Meeres gesungen hatten, kamen sie zu einem Ort namens Mara. Sie freuten sich auf süßes Wasser, doch das Wasser war bitter. Was für eine Enttäuschung. Doch Gott bewies seine Treue als Retter und wies Mose an, ein Stück Holz in das bittere Wasser zu werfen. Das Wasser verwandelte sich daraufhin in süßes Trinkwasser. Von Mara, Bitterkeit, reisten die Israeliten nach Ilem, einem Ort mit 12 Quellen und 70 Palmen. Wenn du feststeckst in Mara, Situationen der Bitterkeit, vertraust du dem Allmächtigen, dass er dir in Elim die Fülle seiner Segen schenken will? Von Ilem reisten sie zurück zum Roten Meer. Vielleicht wollte der Allmächtige sie daran erinnern, an seine Kraft, sie zu befreien. Denn die kommenden Zeiten würden sehr hart sein. Von dort zogen sie in die Wüste Sinai. Ihre Vorräte waren zu diesem Zeitpunkt erschöpft. Also gab ihnen der Allmächtige Manna vom Himmel zu essen. Und so bewies er einmal mehr seine Treue zu ihnen. Von dort zogen die Israeliten nach Rephidim. Und wieder gab es kein Wasser. Der Herr bat Mose, seinen Stab zu nehmen und den Felsen zu schlagen. Der Felsen wurde geschlagen und Wasser strömte heraus, um ihren Durst zu löschen. Ja, da ist es. Dies ist der Felsen bei Wadi Musa, von dem sie behaupten, dass es der geschlagene Felsen ist. Und man kann sehen, dass das Wasser immer noch fließt. Ob dies wirklich der Felsen ist, wissen wir nicht. Aber es dient sicher als gute Erinnerung an dieses Wunder. Der Punkt ist, dass der allmächtige Mose die Macht gab, Nahrung und Wasser zu geben an die Tausenden von Israeliten. Ist dies einer der entscheidenden Faktoren, die wir berücksichtigen müssen in unserem Versuch, den mysteriösen Propheten zu identifizieren? Gerade als die Israeliten sich wohlfühlten, griff die Amalekiter-Armee sie an. Laut der Tora bat Gott Mose, seine Arme hochzuhalten. Solange er dies tat, gewannen die Israeliten. Dabei unterstützten Hür und Aaron Moses, bis die Amalekiter-Armee besiegt war. Und erneut kam Mose zur Rettung seines Volkes. Weißt du, der Allmächtige wird immer gehorsam belohnen. Während sie gehorchten, genossen sie seinen Schutz. Von Rephidim zogen die Israeliten zum majestätischen Berg Sinai und verbrachten fast ein Jahr an diesem Ort. In dieser Zeit wurde Mose eingeladen, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und Mose erhielt den Entwurf für die Stiftshütte. Wir finden Informationen über die Stiftshütte auf der Hobab-Inschrift, die entdeckt wurde in Serabit el-Kadim. Darauf steht, der Heilige, der zwischen den Cherubim wohnt, ist für Israel und für Hobab. Diese Inschrift bestätigt die Authentizität des Exodus-Ereignisses. Mose erhielt auch das Gesetz der Liebe, die 10 Gebote. Nach 40 Tagen der Gemeinschaft mit dem Allmächtigen kehrte Mose zu den Israeliten zurück und fand sie anbetend vor einem goldenen Kalb, das sie gebaut hatten. Das ist so traurig. Deutlich war die israelitische Nation immer noch gebunden an die ägyptische Kultur und ihre Götter. Als Mose die Götzenverehrung vor sich sah, warf er die Steintafeln mit den 10 Geboten aus Wut vor die Israeliten zu Boden. Aber offensichtlich hielt der Allmächtige das Gesetz für notwendig. Mose musste wieder ganz nach oben, auf den Berg, um die Gebote ein zweites Mal zu empfangen. Das Gesetz der Liebe wurde auf Stein geschrieben, dauerhaft. Die ersten 4 lehrten sie, wie man ihre Liebe zu Gott ausdrückt. Die letzten 6, wie sie ihre Liebe zueinander ausdrücken. Gehorsam gegenüber dem Gesetz würde ihnen helfen, den ägyptischen Lebensstil zu verlernen. Nach fast einem Jahr am Fuße des Berges Sinai, wo der Allmächtige seine Herrlichkeit offenbarte, waren die Israeliten auf dem Weg nach Kadesh Barnea. Während dieser Zeit zeigten sie erneut ihre rebellische Natur. Auf einem sehr, sehr, sehr schwierigen Weg nach Kadesh Barnea sehnten sich einige der früheren Ägypter, die sich den Israeliten angeschlossen hatten, wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, wo sie Fisch, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch aßen. Sie murrten und lösten auch eine Rebellion aus unter den Israeliten. Gott erlöste sie, beschützte sie und versorgte sie. Doch die israelitische Nation und die gemischte Menge blieben unzufrieden. Gott hatte keine Wahl, als einige der rebellischen Anführer zu eliminieren, um die Rebellion zu stoppen. Um den restlichen Teilnehmern an der Rebellion eine Lektion zu erteilen, antwortete Gott auf ihr Murren und gab ihnen Tausende von Wachteln zu essen, und sie erlitten die Folgen. Einige aßen so viele, dass sie krank wurden und starben. Sie hatten keine Selbstbeherrschung. Sie aßen und aßen und aßen. Weißt du, manchmal bitten wir den Allmächtigen, uns die Dinge zu geben, die wir wollen. Aber er weiß, was das Beste für uns ist. Also lass ihn entscheiden, was du brauchst. Als die Israeliten in Kadesh Barnea ankamen, schickte Mose 12 Spione aus, um über das Land Kanaan zu berichten. Sie fanden das Land fruchtbar und reich an Früchten und Gemüse. Aber 10 der Spione, erfüllt von Negativität, berichteten, dass es unmöglich sei, das Land zu betreten, da es die Heimat von Riesen, den Kindern Anaks, sei. Die Negativität verbreitete sich unter der Nation und eine Welle der Rebellion brach aus gegen Mose. Sie wollten Mose töten und einen neuen Anführer ernennen. Trotz aller Wunder, Gaben und Güte des Allmächtigen zweifelten sie weiterhin an seiner Verheißung und sogar an seiner Macht. Sie glaubten lieber, dass es besser gewesen wäre, in Ägypten geblieben zu sein. Da die Nation ihren Bund brach, dem Allmächtigen treu zu bleiben, sagte er niemand. Kein einziger, über 20 Jahre alt, wird das verheißene Land betreten. Die Israeliten waren schockiert. Das Wissen um das, was sie versäumt hatten, überwältigte die Israeliten mit Angst und Frustration. Und eine neue Welle der Rebellion brach aus. Sie lehnten die Strafe ab und verließen sich auf ihre eigenen Kräfte. Sie drangen ohne Erlaubnis von Mose und dem Allmächtigen in das Land der Amoriter ein. Viele kehrten nie wieder zurück. Als der Allmächtige sagte, vertraut mir und ihr könnt eintreten, sagten sie, nein, das ist unmöglich. Als der Allmächtige sagte nun, dann werdet ihr nicht eintreten, sagten sie, wir werden. Wie ironisch und gefährlich. Dann führte Korach die Rebellion weiter. Er forderte die Führung von Aaron und Mose heraus und fragte, warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Allmächtigen? Immer wieder rebellieren sie gegen Mose. Aber Mose demütigte sich vor der Versammlung und überließ es dem Allmächtigen zu entscheiden, wer der Anführer sein sollte. Könnte diese schöne Demut auch eine Charaktereigenschaft unseres mysteriösen Propheten sein? Als der ordnungsgemäße Führer Israels wurde Mose verachtet, er wurde ignoriert und einige hätten ihm das Leben genommen, wenn der Allmächtige nicht eingegriffen hätte. Ich frage mich, würde der mysteriöse Prophet auch als Führer verachtet werden? Vielleicht kennst du die Geschichte, wie Mose Korach und seine rebellischen Gefährten einlud, sich am Eingang des Zeltes der Begegnung zu versammeln. Nach allem, was der Allmächtige für die Israeliten getan hatte, musste er erneut mit Macht eingreifen, um die eskalierende Rebellion niederzuschlagen. Die Erde verschlang Korach und seine Anhänger. Und Gott stellte Mose als ihren ordnungsgemäßen Führer wieder her. Wenn Gott einen Anführer an die Macht setzt, wäre es weise, ihm zu gehorchen. In den nächsten 38 Jahren wanderten die Israeliten in der Wüste, bis der größte Teil der älteren Generation verstarb. Im 40. Jahr ihrer Wanderungen in der Wüste sandte der Allmächtige sie zurück an die Grenzen Kanaans und gab ihnen eine neue Gelegenheit. Gott sagte, ich werde euch durch Edom führen. Ihr müsst euer Essen und Wasser kaufen. Und dann geht es ins verheißene Land. Also nahm Gott die Wasserversorgung weg. Und dann fingen sie an zu klagen. Sie konnten das verheißene Land sehen. Sie mussten durch Edom wandern und umherziehen. Aber sie verspielten diese Gelegenheit. Sie begannen zu klagen, wir haben kein Wasser. Warum hast du uns das angetan? Gott, Mose, was tust du uns an? Mose war zu diesem Zeitpunkt so frustriert. Er sprach mit dem Herrn und der Herr sagte zu Mose, Mose, ich möchte, dass du zu dem Felsen sprichst, denn der Felsen ist ein Symbol. Du hast den Felsen einmal geschlagen, aber du musst mit dem Felsen sprechen. Aber Mose war so wütend nach 40 Jahren. Der Unsinn, den er ertragen musste von den Israeliten. Irgendwo in diesem Gebiet nahm er seinen Stab, Aaron ging mit ihm. Wollt ihr Wasser, ihr Rebellen? Und nahm den Ruhm für sich. Und er nahm seinen Stab und er schlug den Felsen. Kein Wasser. Er schlug ihn zweimal. Und dann kam das Wasser heraus. Die Israeliten konnten vom Wasser trinken, aber ihre Rebellion schon wieder kostete sie den Eintritt ins verheißene Land. Leider, da Mose den Felsen schlug, anstatt mit ihm zu sprechen, verlor er auch das Privileg, das verheißene Land zu betreten. Irgendwo hier sagte Gott zu Mose, du wirst Kanaan nicht betreten, Aaron, du wirst Kanaan nicht betreten. Könnt ihr euch vorstellen, welche Emotionen Mose in diesem Moment erlebte? Er kam so weit und würde es nicht schaffen, Israel hineinzuführen. Aber Mose murrte nicht wie der Rest der Israeliten. Er bereute und setzte seine vorgesehene Führung fort und bestätigte erneut seine Demut. Vielleicht wollte der Allmächtige die Israeliten daran erinnern, was er für sie getan hatte. Also führte er sie noch einmal zurück zum Roten Meer. Auf ihrem Weg durch die Araba murrten sie erneut über den langen Weg, den sie nehmen mussten. Die Schlangen begannen, die Israeliten zu beißen. Daraufhin befahl der Allmächtige Mose, eine kupferne Schlange auf ein Kreuz zu setzen. Und alle, die zu dieser Schlange auf dem Kreuz schauten, sollten leben. Leider starben diejenigen, die sich weigerten, hinzusehen. Dies war das letzte Mal, dass die Israeliten murrten. Sie lernten, dem Allmächtigen zu vertrauen. Sie erreichten Ezion-Geber am Roten Meer und machten sich von dort aus auf den Weg nach Kanaan. Auf ihrem Weg eroberten sie einige rebellische Nationen. Ich stehe hier im alten Moab, dem heutigen Jordanien, und uns gegenüber lag das Amoriter-Territorium. An diesem Ort besiegten die Israeliten die Amoriter und ihren König Sihon von Heschbon. Von dort reisten sie zum Jabbok-Fluss. Dies ist die Grenze zwischen zwei amoritischen Königen, Sihon von Heschbon und einem anderen König namens Og. Og war ein Riese, auch seine Soldaten waren Riesen. Og von Etrei hatte eine unterirdische Stadt, in der seine Soldaten stationiert waren. Als sie auftauchten, bebten die Israeliten und Mose vor Furcht. Aber der Allmächtige schenkte ihnen einen gewaltigen Sieg über den größten Feind. Danach zog die siegreiche Armee hinunter zum Jordan, der heute das Tal von Schittim genannt wird. Dort, im Tal von Schittim, schrieb und vollendete Mose das Buch 5. Mose. Dann sprach Gott zu ihm: Mose, ich denke, es ist Zeit für dich, dich auszuruhen. Ich sehe den Mann langsam den Berg Nebo hinaufgehen, hin und wieder anhalten, um mit Tränen auf das Lager Israels zurückzublicken. Mose starb auf dem Berg Nebo, und gemäß der Tora wurde er gegenüber von Bet-Peor begraben. Archäologen haben die Region als Wadi el-Kara identifiziert. Laut der Tora ist Moses Grab ein Mysterium und wird es auch in Zukunft bleiben. Das wird sehr interessant. Judas 1,9 erwähnt einen Streit zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel über Moses Leichnam. Michael gewann den Streit, indem er zum Teufel sagte: Der Herr schelte dich. Dies erklärt, warum sein Grab ein Mysterium bleibt, weil es leer ist. In Matthäus 17,1-3, während der Verklärung, erschienen Elia und Mose. Sie redeten mit Jesus. Dies impliziert, dass Mose im Himmel lebt, ähnlich wie Elia, der dorthin gelangte, ohne zu sterben. Mose wurde also mit etwas Größerem als dem irdischen Kanaan belohnt. Ihm wurde erlaubt, das himmlische Kanaan zu betreten. Ich frage mich, ob der mysteriöse Prophet nach seinem Tod ebenfalls auferstehen und in den Himmel aufgenommen werden würde. Nach dem Tod Moses überquerten die Israeliten den Jordan. Genauso wie das Rote Meer teilte der Allmächtige auch den Jordan für sie. Die Israeliten gingen auf trockenem Boden in das gelobte Land und feierten erneut das Passafest. Also das war die Geschichte von Mose, mein lieber Freund. Aber wer ist denn nun dieser mysteriöse Prophet? Lassen Sie mich Ihnen eine sehr einfache Illustration geben. Hier ist ein Bild von Mose, das sein Leben darstellt. Und der Spiegel symbolisiert das Leben des mysteriösen Propheten. Das Leben des mysteriösen Propheten sollte das Leben von Mose widerspiegeln. Er sollte wie Mose sein. Wenn er nicht, ist er nicht der mysteriöse Prophet. Ich liebe das folgende Zitat über den Charakter von Mose. Lass mich es Ihnen vorlesen. Moses war dazu bestimmt, unter den Großen der Erde hervorzutreten, an den Höfen des prächtigsten Reiches zu glänzen und das Zepter seiner Macht zu schwingen. Seine intellektuelle Größe erhebt ihn über die Großen aller Zeiten. Als Historiker, Dichter, Philosoph, Heerführer und Gesetzgeber ist er unübertroffen. Mit der Welt vor sich hatte er dennoch die moralische Stärke, die schmeichelhaften Aussichten auf Reichtum, Ruhm und Ehre abzulehnen. Er bevorzugte es, lieber Bedrängnis mit dem Volk Gottes zu erleiden, als die vergänglichen Freuden der Sünde zu genießen. Hat der mysteriöse Prophet auch gelitten für die ganze Menschheit? Könnte sein Tod eine Verbindung mit der Rebellion und Sünde der Nationen haben? Hat der mysteriöse Prophet auch die Unterdrückten begrüßt und gesagt, Zafut, Tanim? Wenn du die Worte hörst, diese freundlichen Worte, Zafut Tanem, lass mich deinen Schmerz teilen. Dann hast du die Wahl, deinen Schmerz und deine Schuld auf ihn zu übertragen und Frieden und Ruhe zu genießen, die alles verstehen, übersteigen.